Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Mission macht Musik oder vielmehr umgekehrt. Musik macht Mission. Denn ohne Harmonium, Posaunen und Lieder hätten die christliche Mission nie so großen Erfolg gehabt. Pfarrer Benedikt Schubert hat die Musik der Mission erforscht und ein Buch dazu herausgegeben. Das brachte Judith Wipfler auf die Idee zu dieser Sendung: Das Harmonium am Himalaya, die Musik der Mission.
Blessed be the tie that binds. Das ist ein Lied, was von Schottland bis Australien überall gesungen wird. Benedikt Schubert, wo sind Sie denn diesem Lied zum ersten Mal begegnet?
Zum ersten Mal habe ich es auf Portugiesisch gehört und gesungen. Wir haben in Angola gelebt und in meiner angolanischen Kirche stand das Lied im Kirchengesangbuch und wurde begeistert und oft gesungen.
Und Sie haben sich dann auch noch wissenschaftlich, nämlich forschend, mit diesem Lied beschäftigt und sind doch tatsächlich mit diesem weltreisenden Lied wieder zurück in die Schweiz gekommen, nämlich zu einem gewissen Herrn Nägeli.
Zu meiner Überraschung tatsächlich wurde mir dann klar, dass die Melodie dieses Liedes von Hans-Georg Nägeli stammt, dem Zürcher Komponisten Ende 18. Jahrhundert, der das damals komponiert hatte, selbst aber die Melodie nicht verwendet hat. Die Melodie gehört in den Nachlass, den seine Frau dann einem Amerikaner verkauft hat, Sir Lowell Mason, der sich seinerseits in den Staaten um eine Erneuerung der Kirchenmusik bemühte. Der hat diese Melodie mitgenommen und dann kombiniert mit einem Text, den er von einem englischen Baptisten hatte.
Klingt kurios, ist das sogar typisch für ein Lied, das mit Missionarinnen und Missionaren durch die Welt reist?
Ich denke, es ist schon ein außergewöhnlicher Fall, dass jetzt eine Schweizer Melodie und ein amerikanischer Musikerneuerer und ein frommer Baptist sich da zusammentun, ohne dass sie es zum Teil auch wissen voneinander. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir in den Missionsliedern es mit einem Liedgut zu tun haben, wo selten ein Komponist und Dichter jetzt ein Lied geschaffen hätte, sondern es ist aus dieser Gemeinschaft und aus dieser Kommunikationsbewegung entstanden.
Und da haben wir jetzt auch schon das nächste Tonbeispiel. Und da frage ich Sie dann, Sie haben mich ja drauf gestoßen, insofern ist die Frage nicht ganz ehrlich, ich frage Sie dann aber, was hat Nägelis Lied, was wir eingangs gehört haben, mit diesem Lied zu tun?
Es singt ein südafrikanischer Männerchor, Amadodana Ase Wesile. Wesile, das ist Wesley, der Gründer der Methodistenkirche. Es ist ein methodistischer Männerchor. Es ist die Melodie von Nägeli. Sie ist nicht mehr deutlich erkennbar, aber es ist eindeutig dieses Lied. Im südafrikanischen Zusammenhang ist der Text komplett verändert worden. Es ist im Grunde der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, darüber gelegt. Aber das Lied zeigt in wunderbarer Weise, wie komplex die Transferwege sind, auf denen Musik in der Mission sich hin und her bewegt. Ich finde es wunderbar. Man muss sich diese Männer vorstellen. Das Klopfen, das man hört, das ist der Rhythmus, den der Leiter angibt, indem er mit der Hand auf die Bibel schlägt. Ich finde das fantastisch.
schlägt auf die Bibel, um zu sagen, das ist ein biblischer Text, den wir singen. Also Sie haben gesagt, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Oder?
Natürlich, es hat ein Stück schlicht Show dabei, aber es geht auch darum, wie deutlich zu machen, optisch, oder wir, das ist der Grund, auf dem wir singen. Was wir singen, hat mit diesen Texten zu tun.
Wir bleiben einfach noch in Südafrika. Und zwar gab es da mal einen Propheten, Tsikana hieß der, vor über 200 Jahren. Der hat die christliche Botschaft von holländischen Missionaren gehört und hat sie dann aber nicht wortwörtlich einfach weitergegeben, sondern er hat sie in seine Lebenswelt, in seine Sprache umgesetzt und hat Hymnen komponiert, die heute 200 Jahre später auch noch gesungen werden. Und ich lese einfach mal zwei Verse vor, die mir so wunderbar gefallen haben. Gott ist die große Decke, die wir über uns legen. Gott ist der Jäger, der nach der Seele jagt. Er ist der wahre Schild, der wirkliche Schutzwald, in dem wir Zuflucht finden. Benedikt Schubert, welche Bedeutung hatte jetzt dieser Prophet und offensichtlich auch Liederdichter für die afrikanischen Christinnen und Christen?
Gerade im Blick auf Mission in Afrika denken sehr viele Menschen sehr stark in Kategorien von Opfer und Täter. Also die europäische Mission, das waren die Täter, und die Afrikanerinnen und Afrikaner, das waren die wehr- und willenlosen Opfer. Die Geschichte ist deutlich spannender und viel ambivalenter. Die Mission ist eine Bewegung, die im 19. Jahrhundert tatsächlich vom Westen ausging. Es gibt viel frühere Spuren natürlich christlicher Kirchen in Afrika. Jedenfalls ist es so, dass wenn die Mission ankam und wenn das Evangelium verkündet wurde, manchmal geschickt, manchmal ungeschickt, es wurde immer auf sehr eigenwillige Weise rezipiert. Und Tsikana steht als Prophet für eine dieser Figuren, die dem afrikanischen Christentum schon von Anfang an ein afrikanisches Gesicht gegeben haben. Sie haben die Botschaft gehört und in ihrer Weise aufgenommen und sich damit auch der Kontrolle, auch zum Teil schlicht dem Wissen der europäischen Mission entzogen.
Hat das auch zu Konflikten geführt, also zu Eigenoffenbarungen? Also Prophet, da schwingt so etwas mit, wie dass er ja auch wohl Gottes Stimme irgendwie gehört hat. Und das hat ja vielen dann vielleicht nicht so gepasst, dass der so seine eigene Offenbarung da gepredigt hat.
Zum Teil hat es tatsächlich zu Konflikten geführt. Es hat bei den europäischen Missionaren natürlich welche gegeben, die sehr genau wussten, was richtig sei und vor allem für die Afrikaner richtig sei, die mit so etwas ganz schlecht umgehen konnten. Umgekehrt gab es immer schon bei den Missionarinnen und Missionaren die sehr rasch begriffen haben, dass das Evangelium Wurzel schlagen muss im jeweiligen kulturellen Boden und die dann solche Bewegungen eher unterstützt haben. Tsikana, er steht für etliche afrikanische Prophetinnen, Heiler, Kirchengründer, die dann unabhängige Kirchen gegründet haben, die sich ganz losgelöst haben, zunächst einmal von den westlichen Missionskirchen.
Hören wir jetzt noch mal rein in die große Hymne von Tsikana, diesmal in einer Version mit Marimbas. Große Hymne heißt dieses Lied. Wir hören die Marimbas, wir hören auch andere Schlagwerkzeuge da im Hintergrund. Trommeln, Schlagwerkzeuge, ganz typisch für Afrika, Benedikt Schubert.
Natürlich, das entspricht auch in gewisser Weise dem Klischee, oder? Wenn man von Afrika hört, dann sieht man zunächst die Safari und dann irgendeinmal tauchen Menschen auf und die tanzen und trommeln. Dass Perkussionsinstrumente in die Kirchenmusik Eingang gefunden haben, brauchte allerdings eine gewisse Zeit und es waren Widerstände vor allem von Seiten der westlichen Mission zu überwinden, weil man den Eindruck hatte, teilweise nicht zu Unrecht, dass Rhythmen und Schlaginstrumente durchaus verbunden seien mit traditionalen religiösen Vorstellungen und die auf jeden Fall außen vor halten wollte.
Also Austreibung von Dämonen, ekstatische Zustände, vielleicht auch erotisierende Geschichten, also Tanz gehört dann ja auch unmittelbar dazu und Tanz zeigt den Körper in einer anderen Weise als die christlichen Missionare aus dem prüden 19. Jahrhundert Nordeuropas nun wollten.
Genau, eben die Entleiblichung des Glaubens, die hatte in Europa ja schon eine längere Geschichte hinter sich und die Angst vor diesen ekstatischen Formen, vor allem in der protestantischen Tradition, die hat ebenfalls eine lange Geschichte. Und da stießen die Missionare auf etwas Fremdes, vor dem sie durchaus Angst hatten. Und eine der normalen Mechanismen, mit dem Fremden, das uns befremdet, umzugehen, ist es zu verteufeln.
Statt der Trommel kam dann das Harmonium. Also statt berauschendem Getränk, könnte man vergleichen, kam der Kamillentee.
Ich weiß nicht, ob man damit dem Harmonium nicht auch ein bisschen Unrecht tut, aber es geht in die Richtung, das ist sicher so. Das Harmonium war sozusagen die kleine Schwester der Orgel. In Europa hatte sich die Orgel durchgesetzt als das Instrument, die Königin der Instrumente, die für den Kirchengesang würdig sei und den Kirchengesang angemessen begleiten konnte. Das Harmonium war sozusagen die Taschenausgabe, war die Möglichkeit, Orgel auch für arme Leute zu haben. Und als es dann gelang, technisch ein Harmonium auch so zu bauen, dass man es verhältnismäßig einfach transportieren konnte, schien es das geeignete Instrument zu sein für die Mission.
Es gab dann auch solche Handharmonien, die waren nicht größer als heute ein Keyboard ohne Stelzen, war gut transportabel und es ersetzt eben auch ein ganzes Orchester, weil es ja mehrstimmig funktioniert.
Genau. Es wurde verspottet, also ich erinnere mich, in der Kinderzeit hat man vom Harmonium, von der Psalmenpumpe gesprochen. Das zeigt auch eine gewisse ironische Distanz, die wir hier ja schon hatten dazu.
Bisschen Ironie lese ich auch in dem Buch Klangwandel mit, was Sie mit herausgegeben haben, Benedikt Schubert. Da ist nämlich ein Artikel auch überschrieben, das Harmonium am Himalaya. Ich habe auch diese Sendung so genannt, weil es mir so gut gefallen hat, weil es so schön diesen Kulturclash sichtbar macht, was dieses Harmonium plötzlich am Himalaya zu suchen hat. Hören wir doch mal in die indische Version von Harmonium kurz hinein. Es ist auch ein Handharmonium. Die indische Version von Harmonium hat man fast nicht gehört, hätte auch bei uns auf einem Jahrmarkt gespielt werden können. Was empfinden Sie, wenn Sie diese Klänge hören und dann an die Musik der Mission denken und auch an den Klangwandel, den Sie in Ihrer Publikation beschreiben, Benedikt Schubert?
Es ist ja interessant, dass Ihre Assoziation der Jahrmarkt ist und nicht der Gottesdienst. Das zeigt auch etwas von dem Klangwandel, der an diesem Hörbeispiel aufscheint. Das Harmonium ist das westliche Harmonium, die importierte Variante, vermutlich schon ein Harmonium, das aber in Indien gebaut wurde. Der Klang ist indisch. Es ist eine indische Melodie, das ist schon ein indisches Kirchenlied. Ich kann mir vorstellen, dass bei dieser Art von Liedern die früheren Missionare zunächst einmal noch leer geschluckt hätten und vielleicht auch der eine oder die andere von ihnen Protest erhoben hätte.
Gehen wir mal kurz vom Harmonium noch weg und tippen noch an, welche Instrumente denn sonst noch missionstauglich waren. Ganz beliebt waren, wie ich aus Ihrem Buch gelernt habe, die Posaunen. Es gab sogar Posaunenmissionen, Orchester, die dann auch von Afrikanern ja selber gespielt wurden. Und ich habe ein ganz wunderbares Zitat in Ihrem Buch, das muss ich einfach vorlesen jetzt, von einem Missionar aus dem 19. Jahrhundert, der die Wirkung dieser Blechbläser auf die afrikanischen Ureinwohner beschreibt. Posaunenchöre waren am Meru unbekannt und die Reaktion war deshalb enorm. Heiden sahen ihr Ende gekommen, Christen waren tief gerührt und vergossen Tränen. Hunderte, manchmal Tausende von Menschen wurden durch das Ereignis mobilisiert.
Tatsächlich ein wunderbares Zitat, weil darin etliches zum Ausdruck kommt, was mir zum Thema Musik und Mission sehr wichtig ist. Es ist so, dass Missionare natürlich Musik eingesetzt haben, weil sie damit eine Wirkung erzielen wollten. Aber wenn Sie das beschreiben, dass die Missionare alle gerührt waren, dann zeigt das ja auch, Missionarinnen und Missionare sind ins Fremde aufgebrochen, in eine Welt, die sie überhaupt nicht kannten und mit Kommunikationsmitteln, die natürlich mit den heutigen überhaupt nicht vergleichbar waren. Also Heimweh war viel schlimmer damals, denke ich, als heute, weil es Jahre ging, bis man überhaupt wieder einmal nach Hause kommen konnte. Deshalb haben viele sehr viel mitgeschleppt, um Heimat in der Fremde zu reproduzieren. Und eine Möglichkeit, etwas mitzunehmen, war die Musik. Und diese Posaunenchöre, das war natürlich die Musik, die sie von Dorffesten kannten, irgendwo im Schwäbischen oder im Baselbieter oder so. Und dann diese Musik wieder zu hören, das hat das Heimweh gleichzeitig angefacht und noch vertieft und besänftigt. Und auf der anderen Seite kommt in dem Zitat auch etwas zum Ausdruck von der Wirkung, die Musik hatte. Mir kommt ein Zitat in den Sinn von Chinua Achebe, dem großen nigerianischen Schriftsteller. Er hat einen Roman geschrieben, Things Fall Apart, der ein Schlüsselroman ist in der afrikanischen Literatur. Er beschreibt dort die Wirkung des westlichen Einflusses, vor allem auch der Mission, auf seine Ibo-Gesellschaft in Nigeria. Er beschreibt in einer Stelle wunderbar das Auftreten eines europäischen Missionspredigers, der dann ein Lied angestimmt habe. Und da schreibt er wunderbar, dieses Lied habe an den staubigen Saiten der Ibo-Seele gezupft. Wunderbar. Also es sagt etwas über die Wirkung dieser Musik, der sich Menschen, auch wenn sie grundsätzlich der Mission sehr kritisch gegenüberstanden, in gewisser Weise nicht entziehen konnten.
Das bedingt aber eben auch, dass sie diese Musik schlussendlich oder irgendwann einmal als ihre eigene Musik empfunden haben oder sie angenommen haben müssen. In dem Zitat, was ich vorlas, war ja eher Erschrecken. Ich mag mir das vorstellen, wenn man zum ersten Mal so eine Posaune hört, da meint man wirklich, die Mauern von Jericho fallen jetzt ein oder die meines kleinen Dorfes.
Ich finde das Bild von Jericho ausgesprochen nützlich und hilfreich, denn es steht auch für ein gewisses Selbstverständnis, mit dem manche Missionarinnen und Missionare unterwegs waren. Oder es ging darum, dieses heidnische Land für Jesus einzunehmen. Und da mussten auch die Bollwerke des Heidentums geschleift werden. Und wenn die Musik dazu diente, dann tant mieux. Also das ist eine Lesart. Längst nicht alle Missionarinnen waren so martialisch unterwegs, das muss gleich betont sein. Die andere Seite ist tatsächlich die, wie es gelingt, Musik mir zu eigen zu machen. Mit der Musik, die durch die Mission kam, mit den deutschen Chorälen, vor allem mit den angelsächsischen Revival Hymns, war es so, dass die in einem längeren Prozess von den Missionierten tatsächlich in einer Weise übernommen wurden, dass die jetzt sagen, es sind unsere Lieder, die gehören zu uns.
Dazu haben Sie mir, Benedikt Schubert, auch ein Musikbeispiel noch mitgebracht aus Südafrika. Wir spielen es einfach mal ein und machen den Test bei unseren Hörerinnen und Hörern, ob Ihnen da was bekannt vorkommt. Psalter und Harfe wacht auf, das habe ich jetzt fast sogar in diesem afrikanischen Text verstanden, so kenne ich diesen Text.
Es ist eines der Kirchenlieder, die sogar weitgehend entkirchliche Menschen in der Schweiz noch kennen, Lobe den Herrn, den mächtigen König. Ich habe diese Aufnahme gefunden auf einer CD vom Antiochia Lutheran Choir aus Südafrika. Das sind nur lutherische Choräle, die dieser Chor singt. Es berührt einen ganz besonders. Es ist eine ganz eigenartige Hörerfahrung, weil die Intonation zum Teil etwas schräg daherkommt, weil die Rhythmen zum Teil ganz leicht verschoben sind und doch es eindeutig diese lutherischen Lieder sind. Ich glaube, es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass diese Lieder von diesem Chor jetzt und von dieser Kirche als ihre eigenen Lieder betrachtet werden.
Und der Klangwandel, um wieder Bezug auf den Titel Ihres Buches zu nehmen, bestünde dann einfach in dieser Klangverschiebung oder in diesen Nuancen.
Eben, das wäre jetzt ein Beispiel für einen sehr, sehr moderaten Klangwandel. Also da ist das Original bis auf die sprachliche Übersetzung ist eigentlich noch sehr, sehr gut hörbar. Und es steht darum für eines der Lieder, die nicht so sehr die Funktion haben, mein ureigenstes regionales Kulturgut zu sein, sondern eher mich singend hineinzunehmen in eine weltweite Gemeinschaft. Wenn die Baka Morena singen in Südafrika, dann wissen sie, es gibt in Indonesien und in Deutschland und in Kanada und irgendwo in einem Appenzell gibt es Leute, die singen das Lied auch. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Und ein Wissen, das gerade an manchen Orten der Welt, die sich vorkommen wie das Ende der Welt, von großer Bedeutung ist für die Menschen.
Gerade auch im protestantischen Bereich, dem man ja immer nachsagt, es sei keine Weltkirche.
Tatsächlich ist es so, dass wir ja als Protestanten ein Riesenproblem haben, weil unser Kirchenverständnis oft an der Gemeindegrenze aufhört. Und da diese Erfahrung zu machen, akustisch, Moment mal, ich gehöre dazu, das ist einfach sehr, sehr schön.
Gehen wir nochmal zurück zur Entwicklung der Musik der Mission. Und zwar gab es auch noch die umgekehrte Bewegung, dass nämlich vorfindliche indigene Lieder, Lieder der Einheimischen, aufgegriffen wurden und dann zum Beispiel der Text verändert wurde. Wir haben ein Beispiel aus Papua-Neuguinea und dort ist es eigentlich ein Kinderlied gewesen, ein Lied, was Mütter ihren Kindern zugesungen haben. Hab keine Angst, mein Kind. Und da wurde der Text dann einfach geändert in Jesus ruft mich und ich komme in den Himmel. Wir auch ein bisschen was von der üppigen Natur von Papua-Neuguinea und Kinder sind auch drumherum und da lebt es, da krabbelt es, ist förmlich hörbar. Es ist ein typisches Beispiel, ein vorfindliches Lied wird einfach umgedichtet zu einem christlichen Lied.
Es gibt verschiedene Stufen und Arten der musikalischen Inkulturation, also der Art und Weise, wie eigenes Kirchenlied gut auch entsteht. Und eine Weise ist natürlich die, dass ich Melodien nehme, die ich kenne, die den Leuten auch vertraut sind und ihnen das Gefühl vermitteln, da gehöre ich dazu. Und dass ich diesen dann den neuen Text drüber lege. Das hat zum einen natürlich den Vorteil, dass es den Menschen zu erkennen gibt, das Evangelium gehört in eure Welt hinein. Und eure Welt bietet nicht nur die Sprache, sie bietet auch Klänge, in denen dieses Evangelium aufgehoben sein kann. Auf der anderen Seite hat es natürlich das Risiko, dass vor allem, wenn dieser Transfer von außen gemacht wird, dass dann falsche Klänge verwendet werden, die falsche Assoziationen hervorrufen.
Also zum Beispiel ein Lied, das Angst macht, sollte nun plötzlich Hoffnung verbreiten.
Genau. Wobei Beispiele, die mir jetzt in den Sinn kommen, eher Lieder sind, wo Missionare Lieder aus ihrem kulturellen Hintergrund und darauf Lieder dann gedichtet. Ein wunderbares Beispiel in einem englischen Liederbuch, das heißt I want to walk with Jesus Christ, das ist einem sehr, sehr pathetischen und ernsten Text. Und die Melodie ist Bura Bible Maginit. Also das können wir natürlich nicht singen, ohne in Gelächter auszubrechen.
Da passieren hin und zurück Inkulturationen, die manchmal ganz kuriose, kuriose Blüten schlagen. Genau, um da aber auch rauszukommen aus diesen Aporien der kirchlichen Musik weltweit, wurde vor 30 Jahren ein Institut gegründet in Manila auf den Philippinen, das Asiatische Institut für Liturgie und Musik, kurz AILM. Und das versammelt junge Theologinnen und Theologen, aber auch Musikerinnen und Musiker aus dem asiatischen Raum, die nun ihren eigenen Klang finden wollen und sollen. Also eine neue asiatische Kirchenmusik. Da habe ich auch einen kleinen Tonausschnitt von neu komponierter, eben jetzt von asiatischen Christinnen und Christen komponierte Kirchenmusik. Neue Kirchenmusik aus Asien, komponiert von Studentinnen und Studenten in Manila. Dabei geht es darum, eben den eigenen Klang zu finden, wie eine der Studierenden auch sagt in diesem Film, wovon ich diesen Ton genommen habe.
In der katholischen Kirche haben wir über Jahrhunderte lateinische Messen gesungen. Erst seit 40 Jahren, seit dem Zweiten Vatikanum, geht die katholische Kirche zurück zu den Wurzeln. Die meiste neue Musik wird hier von der Jesuitenmission produziert, aber ihre Musik klingt sehr westlich. Ich denke, die Herausforderung für das AILM besteht darin, dass wir hier unseren eigenen Klang finden, unsere eigenen kulturellen Wurzeln, unsere eigene Seele.
Und der Film ist auf der DVD drauf, die ihrem Buch Klangwandel Benedikt Schubert beigelegt ist. Da kann man sich erst ein ganzes Dokumentar anschauen über dieses Institut und was die da machen. Und aus diesem Film habe ich auch noch ein Zitat von einem lutherischen Inder. Hören wir doch mal, was er sagt.
Die meisten Kirchen wollen lieber die westlichen Kirchenlieder singen, meist sogar in der englischen Version, ohne Übersetzung. An den theologischen Seminaren versuchen wir jedoch, unsere indigene Kultur in eine christliche zu verwandeln.
Indigene Kultur in eine christliche verwandeln, Benedikt Schubert.
Ein kluger Mensch, Andrew Walls aus Schottland, hat einmal festgestellt, dass christliche Mission immer von zwei Kräften getrieben sei. Die eine Kraft sei die Indigenizing Force, also genau das, diese Kraft, die das Evangelium in die Kultur, in die Sprache, in die Lebenswelt derer hinein übersetzt, die es empfangen sollen. Und das ganze Institut auf den Philippinen, alles, was Feliciano dort, der Leiter des Instituts, dort auch versucht, ist genau dies, dafür zu sorgen, dass musikalisch das Evangelium wirklich in der je eigenen Kultur ankommt und damit auch zu zeigen, die eigene Kultur ist die Trägerin dieses Evangeliums. Das Evangelium, wenn es die Leute erreichen soll, dann muss es die Sprache sprechen, die sie selbst als ihre Mutter- und Herzenssprache haben. Auf der anderen Seite, sagt Walls, ist Mission immer auch bewegt von einer, er nennt sie die Pilgrim Force, also von einer Kraft, die Menschen herausruft aus dem, was ihnen vertraut und bekannt ist. Da, denke ich, liegt auch der Wert bei allem Problematischen der traditionellen Missionsmusik, dass sie nämlich den Missionierten ein Stück weit auch Fremdheit zumutet. Als ich seinerzeit nach Angola ausgereist bin, war mein Grundanliegen, den Menschen dort auch in irgendeiner Weise mitzuteilen, dass Jesus Angolaner ist. Seit ich zurückgekommen bin, ist eines meiner Grundanliegen, den Leuten hier mitzuteilen, dass Jesus nicht Schweizer ist. Das Evangelium muss ankommen, aber wenn es uns nicht einfach nur bestätigen soll in dem, was wir ohnehin schon sind und meinen, dann braucht es auch dieses Befremdende. Und ich denke, das kommt in der Musik zum Ausdruck. Nach den 150 Jahren der neueren Missionsgeschichte, denke ich, ist etwas wie dieses asiatische Institut von enorm hoher Bedeutung. Alle diese Kirchen brauchen diese Reflexion über ihre eigene Kultur. Denn wir stehen ja in einer Welt, in der jetzt durch die Globalisierung erneut eine Einheitskultur um die Welt herum geht. Und es findet auch musikalisch ein Stück eine McDonaldisierung der Kirchenmusik statt. Und da Gegenkräfte zu mobilisieren und die authentischen Stimmen und Klänge zu finden, das ist Anliegen des AILM.
Aber handelt es sich dabei wirklich noch um Musik der Mission? Jetzt sind wir eigentlich schon bei Kirchenmusik angelangt. Also die Mission ist dort eigentlich in dem Sinne abgeschlossen. Jetzt geht es eigentlich darum, wie lebt Kirche überhaupt mit Musik und welche Musik gibt sich eine lokale Kirche?
Missionarisch im sehr engen Sinn, das rückt ein Stück weit in den Hintergrund. Es geht darum, dass die Kirche ihre Ausdrucksweise findet, aber weil die Kirche ja in einer Welt lebt, in der ganz viel Nicht-Kirche ist, ist Kirche immer auch in ihrer Mission.
Ich habe zum Schluss unseres schönen Gesprächs, was nicht enden könnte, weil es so viel zu hören und zu sagen gibt, Benedikt Schubert, was ausgewählt aus dem lateinamerikanischen Bereich. Südamerika haben wir jetzt nicht so bereist in unserer Sendung, deswegen sollte das jetzt nochmal zu seinem Recht kommen. Und zwar ein Lied des argentinischen Komponisten, Kirchenkomponisten Pablo Sosa.
Die Musik der Mission, Gesprächsgast von Judith Wipfler, war Pfarrer Benedikt Schubert. Er hat das Buch Klangwandel über die Musik der Mission mit herausgegeben. Es ist erschienen im Lembeck Verlag.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.